Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Zunächst mal ist es natürlich immer so im Hinterkopf ein Ziel, wenn man in ein Turnier geht, dass man in das Finale vordringen kann. Das ist immer so mal, glaube ich, bei allen irgendwie so im Unterbewusstsein verankert. Vor allen Dingen, wenn wir als Deutschland zu einem Turnier gehen, dass wir natürlich sagen, so das erste Ziel ist mal ein Finale zu erreichen, weil das ist natürlich auch immer was Besonderes. Da guckt da irgendwie die ganze Welt zu. Und von daher wäre das natürlich für uns alle erstrebenswert.
Alles zur Europameisterschaft.
Am 16. August 2006 war es soweit. 4 Minuten waren erst gespielt. Da fiel das erste Tor der deutschen Nationalmannschaft unter Trainer Joachim Löw. Und wer hat es gemacht? Bernd Schneider nach Vorlage von Tim Borowski. Ja, so lange war Joachim Löw Bundestrainer. Das Spiel ging übrigens 3:0 aus. Miroslav Klose machte die weiteren Treffer, den zweiten davon übrigens schon in der 8. Minute. Hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 324. Nach diesem Länderspiel, nach diesem Achtelfinale gegen England bei der Europameisterschaft der Männer 2021 oder wie die UEFA gern hätte, dass man sie nennt, die Euro 2020. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich möchte mit zwei Gästen jetzt über dieses Spiel sprechen und vielleicht auch ein bisschen den größeren Kontext einrahmen. Mal gucken, was schon so in unseren Hirnwindungen vorhanden ist, unmittelbar nach Abpfiff dieses Spiels. Ich begrüße sehr herzlich bei mir, wir haben auch einen Yogi in der Runde, Yogi Hebel. Ich freue mich sehr, dass er mal im Rasenfunk mit dabei ist. Hallo Yogi.
Hallo, schönen guten Abend, ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch, dass du mit dabei bist. Du bist England-Experte und kennst dich generell im Fußball ganz fantastisch aus, bist als Kommentator unterwegs und wir haben hier ja ein KommentatorInnen-Duo in dieser Sendung, denn auch die zweite Person, Steffi Bartschik, die natürlich allen Rasenfunk-Hörerinnen und Hörern schon bekannt sein sollte, ist gerne am Mikrofon selbst unterwegs. Hallo Steffi.
Hi, ich freue mich auch, dass ich da bin. Ich bin zwar kein Yogi, aber ich denke, es sollte trotzdem reichen.
Davon gehe ich allerdings aus. Wie gerne auf einer Skala von 1 bis 10 hättet ihr dieses Achtelfinale kommentiert? Steffi, fang mal an.
Ja, auf jeden Fall. Was hast du gesagt? Skala von 1 bis 10, irgendwo bei 12 würde ich anfangen, weil das ist natürlich eine Partie England gegen Deutschland. Wow, Wahnsinn. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass es hätte sein können, dass das Ganze stattgefunden hätte, irgendwann ohne Corona, ja, in so einem Stadion, so wie die Stimmung heute war. Das hat das Ganze natürlich nochmal ein bisschen runtergezogen mit dem Wissen, ja, wie die Werte da vor Ort sind. Ja, dass es dann da so abging tatsächlich. Natürlich, ich glaube, da gibt es niemanden, der gesagt hätte, das mache ich nicht oder das will ich nicht.
Yogi?
Ja, also ich wollte gleich einen Gag bringen, dass ich eigentlich die genannte Skala übertreibe. Jetzt bin ich da raus, dann nehme ich einfach mal die 10. Aber natürlich, für mich ist das Deutschland-England, das ist etwas, was natürlich irgendwo mit einer Emotion verbunden ist, weil es natürlich irgendwo, auch aufgrund unseres Podcasts, dann Premier League und so, irgendwie genau. Ein kleines Baby ist ja klar. Dementsprechend, ja, gibt es nichts Größeres für mich, logischerweise.
Click and Rush ist der entsprechende Podcast, den ich auch an der Stelle sehr empfehlen kann. Bevor wir loslegen.
Sehr guter Podcast, kann ich auch noch von der Seite sagen.
Siehste, Yogi, da hast du schon mal 2 Hörer, weißt du schon mal.
Ja, wenigstens ein Yogi bekommt heute Lob.
Das ist schon mal schlecht. Schauen wir mal. Bevor wir loslegen mit der Analyse, auch wenn das schon eine Steilvorlage war, aber da mache ich das jetzt einfach mal wie Timo Werner oder auch Thomas Müller und verwerte die nicht, sondern danke erst den Supporterinnen und Supportern. In diesem Fall sind das Nordlicht, Emil, Simon Arnold, Bernd 1904, Totti, Jünter 77, Hertha Carsten, Mauzi und Max Burger. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter und Supporter. Der Rasenfunk ist und bleibt werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns allein über eure freiwilligen Überweisungen. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de/supportersclub und es kommt nicht nur dem Rasenfunk zugute, sondern auch allen Gästen, die beteiligt sind. Immerhin ein kleines Honorar können wir schon zahlen. Deswegen ganz herzlichen Dank für alle, die schon unterstützen und die jetzt vielleicht das zum Anlass nehmen, zum Supporter oder zur Supporterin zu werden. Ganz herzlichen Dank. Dann wollen wir reingehen in die Spielbesprechung. Wir haben gesehen, Jogi, dass beide Mannschaften in einer nahezu identischen Formation antreten. Was bedeutet, Deutschland war wieder mit seiner Dreier- respektive Fünferreihe unterwegs. Das war vielleicht weniger überraschend. Aber England hat reagiert, hat ebenfalls mit einer Dreier- bzw. Fünferreihe gespielt. Wie hat dich denn diese Aufstellung überzeugt?
Also, meinst du überzeugt oder überrascht von England?
Überzeugt. Überrascht ja, glaube ich, nicht so wirklich, oder?
Nee, überraschend ehrlich gesagt nicht, das war ja genau der Punkt. Ich muss sagen, dass ich grundsätzlich eigentlich kein Freund davon bin, so aufzustellen, wie Gareth Southgate es heute getan hat, weil er eigentlich mehr Offensivpotenzial hätte. Wenn man das Spiel aber heute nimmt, hat er komplett recht gehabt. Diese Mannschaft hat genau das eben gemacht, was im Endeffekt gebraucht worden ist an diesem heutigen Tag, um den deutschen Nationalmannschaft den Stecker zu ziehen. Deutschland hat in den letzten Spielen eigentlich immer versucht zu überladen. Sie sind immer eigentlich mit Überzahl gewesen und das haben sie komplett eigentlich eingedämmt und eingenordet, indem sie einfach hinten so kompakt gestanden sind, mit so vielen Mann auch, dass da eigentlich nicht wirklich was durchgekommen ist. Und man eigentlich bis auf die erste Viertelstunde eigentlich nie wirklich das Gefühl hatte, Deutschland könnte so ein Muster entwickeln, dass die Engländer knackt. Ja, es gab sicherlich Chancen, aber die waren eigentlich, wenn dann, eben durch schnelle Konter oder durch Zufall ist jetzt übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Aber es war jetzt nicht so, man hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, okay, immer wenn sie das machen, dann kommen sie durch. Ja. Ich habe teilweise das Gefühl gehabt, dass der große Plan hat mir einfach gefehlt bei der deutschen Mannschaft. Bei England, da werden wir vielleicht auch später dann noch dazu kommen, war eben genau das. Ja, erstmal die Sicherheit schaffen und dann zu wissen, die zwei Schläge, die wir bekommen, die müssen da sitzen. Wir haben da vorne welche, die können das. Und im Endeffekt ist es genau so aufgegangen und die deutsche Nationalmannschaft hat damit überhaupt nicht gut ausgesehen.
Was ja den Blick auf die Deutschen schon lenkt. Steffi, wie fandst du denn die Aufstellung? Also die größte Veränderung, Goretzka für den immer noch nach Kopftreffer angeschlagenen Gündogan und Timo Werner in der Spitze anstelle von Serge Gnabry.
Ja, über Timo Werner habe ich mich tatsächlich gewundert, als ich den gesehen habe auf dem Bogen. Jogi Löw hatte dann im Vorfeld der Partie gesagt, hat sich schon davon versprochen, dass er natürlich diese Bälle in die Tiefe bekommt, um dann auch mal zu Abschlüssen zu kommen. Das ist ja auch mal passiert. Ich glaube, es war nach 30 Minuten, als er den Ball von Havertz bekam. Das war dann mitunter auch die beste Chance in der ersten Hälfte für die Deutschen tatsächlich. Hat mich gewundert, weil ich dachte, mal gucken, wie viele dieser Bälle er tatsächlich am Ende bekommen wird. Aber Jogi hat es ja gerade schon schön angesprochen, so wie das Ganze aufgebaut war, war ja klar, dass beide Mannschaften jetzt auch nicht das große Chancenfeuerwerk da abfeuern werden. Ich habe mich gefreut, dass Thomas Müller wieder in der Startelf war, weil ich finde, dass der auch im Spiel gegen Portugal für mich ein richtig gutes Spiel gemacht hat, da wirklich ein Dirigent war, auch im Mittelfeld die Mannschaft immer wieder mitgezogen hat mit seinen ganzen Bewegungen, mit seinen Laufwegen. Das fand ich gut und auch Goretzka mit seiner Physis hat mir eigentlich gut gefallen, dass er mit in diesem Spiel in dieser Startelf war von Beginn an. Und was mir noch aufgefallen ist, weil Jogi, du hast es angesprochen, die ersten 10, 15 Minuten hat man ja gemerkt, dass die Deutschen durchaus eigentlich besser ins Spiel gekommen sind. Ich habe dieses Bild vor mir gehabt, wie Robin Gosens einläuft. Die Mannschaft kommt rein und er guckt sich um und sieht dieses volle Stadion, was einen fast erschlägt. Und ich glaube, er hat, also ich konnte es so an den Lippen lesen, sowas wie, come on, come on, come on, sich selber nochmal gepusht. Und du hast es schon gemerkt, in den ersten 10, 15 Minuten fand ich, dass die Deutschen das besser gemacht haben, gerade im Mittelfeld mehr Balleroberungen hatten. Und da kamen mir die Engländer gerade so mit Phillips und mit Rice so ein bisschen von der Rolle vor. Als müssten sie sich selber erstmal einstimmen auf das, was hier gerade um sie herum passiert, aber haben sich dann auch relativ schnell gefangen.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ich glaube, bei den Engländern war es so ein bisschen so, dass die, wenn man das mal sich ansieht, auf, allein auf dem Spielberichtsbogen, ja, die haben eigentlich 7, wenn man Pickford mitnimmt, 8 defensive Spieler auf dem Feld gehabt. Also Spieler, die erstmal defensiv denken. Und ich glaube schon, dass die Aufgabe einfach war, die Deutschen erstmal so wirklich den Spaß am Spiel zu nehmen, sich selbst zu finden, hinten kompakt zu sein und dann, glaube ich, so on the flight irgendwie zu lernen, wie man nach vorne fliegt. Und das hat dann irgendwann mal funktioniert, auch als die Deutschen dann eben so die Sicherheit oder gedacht hatten, sie haben jetzt die Sicherheit und sie haben jetzt Ballbesitz und das passt so. Ich habe das mit einem Kumpel zusammengeschaut, ich habe das wirklich in einem Satz zusammengefasst. Bei den Engländern hatte man das Gefühl, die wollten dieses Spiel gewinnen. Bei den Deutschen hatte man das Gefühl, ja, wir haben ja mehr Ballbesitz. Wir haben hier irgendwie auch so die mehr Pässe und wir gewinnen die Zweikämpfe mehr. Eigentlich haben wir das Spiel unter Kontrolle und damit passt es für uns, dann werden wir es auch gewinnen. Und das ist ein Trugschluss, Fokus, den mir in der letzten Zeit eigentlich bei der deutschen Nationalmannschaft immer wieder aufgefallen ist, dass wir uns manchmal zu sehr daran ergötzen, Ballbesitz zu haben und dann glauben, ja, dann sind wir ja besser, dann werden wir auch gewinnen. Und das reicht manchmal nicht. Weil man sieht eben genau, was die Engländer getan haben. Die haben erstmal geschaut, okay, wir kassieren kein Gegentor. Die haben noch immer kein Gegentor kassiert. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist in jedem Spiel in Rückstand geraten. Warum ist die deutsche Fußballnationalmannschaft 2014 Weltmeister geworden? Weil wir da hinten mit 4 Innenverteidigern gespielt haben. Ja, es ist immer sehr plump zu sagen, Defensive gewinnt solche Turniere, aber im Endeffekt ist es mit Sicherheit ein ganz großer Baustein. Und dann zu sagen, wir lassen uns im Endeffekt, ja, wir verlassen uns auf die Offensive und hinten wird schon nichts passieren, das ist mir zu naiv und hat dann auch mit einer Weltklasse-Mannschaft nichts zu tun und mit dem Europameister auch nicht.
Aber war es nicht vielleicht genau umgedreht, dass man gesagt hat, wir wollen hinten eben auch verteidigen, deswegen spielen wir eben mit dieser Dreierreihe und spielen alles, was wir bekommen, gleich vertikal raus? Und also ich habe es ehrlicherweise genau umgedreht gesehen. Ich hatte das Gefühl, auch Deutschland wollte eben dieses Spiel zu einem Spiel machen, wo eine Chance wahrscheinlich dann alles entscheidet. Haben sie auch geschafft. Gratulation dazu. Und England kam das eigentlich auch ganz gut zu Pass. Also beide konnten sich da eigentlich auch drauf einigen, dass man so Fußball spielen würde. Aber ich hatte eben das Gefühl, eben auch gerade mit der Entscheidung, jetzt wieder mit einer Dreierkette aufzulaufen, was jetzt nicht mehr überraschend war, aber dass das eher so eben dem Respekt gegenüber England geschuldet war. Und was ich vor allem interessant fand, war, also in den ersten 15 Minuten hatte Deutschland 61% Ballbesitz, das war diese gute Phase der Deutschen. Von Minute 16 bis Minute 30 hatte England 61% Ballbesitz, da hat sich's komplett gedreht. Und wenn man sich einfach anguckt, was in dieser Phase sich verändert hat zur Anfangsphase, dann war es zum einen, Deutschland hat es nicht mehr geschafft, hoch den Ball zu erobern, das war wesentlicher Bestandteil der Ballbesitzphase am Anfang. Und die Wege zum gegnerischen Tor waren halt unglaublich weit und jeder Ball wurde vertikal gespielt und ich hatte das Gefühl, dass sich Deutschland durch diesen Fokus auf die Vertikalität komplett der eigenen Ruhe beraubt, weil jeder Ball war sofort weg.
Die Engländer sind ja auch relativ, ja, schon auch relativ hoch angelaufen, ne? Nicht über das komplette Spiel oder über die komplette erste Hälfte, wir sind ja noch in der ersten Hälfte, aber teilweise haben sie das gemacht und da hast du auch gemerkt, ne, dass die Bälle dann sofort wieder weg waren. Ich weiß, einmal gab es zu Beginn eine Szene, da dachte ich noch, aber das war in dieser Anfangsviertelstunde, Mensch, da hat sich Deutschland eigentlich ganz gut befreit. Das war auch eine Aktion über die rechte Seite, hohes Anlaufen der Engländer und ich glaube, dann war es über die Mitte, über Goretzka oder über Kroos, ich bin mir nicht ganz sicher, dann schnell in die Tiefe gespielt. Und da hast du dann gemerkt, so, aha, okay, es kann funktionieren, wenn dann mal einer durchstartet. Aber wie du sagst, Max, die Wege waren halt unfassbar weit, ne?
Ja. Was man ja auch an der Goretzka-Chance gesehen hat, die dann zur gelben Karte geführt hat, in der 9. oder 8. Minute, gelb für Rice war das, welche Wege er da einfach hinter sich bringen musste, um eben diese große Lücke zum englischen Tor zu füllen. Und deswegen, aber nachdem ich dir so widersprochen habe, Jogi, möchte ich dir gerne die Gelegenheit geben, da noch drauf zu reagieren. Ich meine, wir müssen uns da ja auch nicht einig werden. Es gibt da ja wahrscheinlich auch kein richtig oder falsch. Aber ich hatte eben das Gefühl, wenn man sagt, also England war sehr defensiv eingestellt und hat sich dann so langsam reingewurschtelt. Ehrlicherweise habe ich das bei Deutschland auch so gesehen, nur ohne dass sie haben sich dann reingewurschtelt. Da gab es halt einfach noch weniger Ballbesitz, der tief war.
Ja, also im Grunde genommen meinte ich das eher so vom Gefühl her. Ich hatte das irgendwie so ein Gefühl, dass eben diese Mannschaft über das ganze Turnier hinweg einfach zuerst einmal offensiv gedacht hat. Zuerst einmal, wir werden schon Ballbesitz bekommen und dann werden wir schauen. So, das Gefühl hatte ich. Und davon hat man heute eben nichts gesehen. Davon hat man gegen die Ungarn auch schon nichts gesehen, dass gegen tiefstehende Gegner ist es natürlich schön, um den Strafraum umspielen zu dürfen. Aber es bringt halt nichts, weil du brauchst eben Tiefe und die haben die Engländer dann irgendwann mal gefunden. Zwar spät auch, ja, und es war vielleicht auch Zufälle dabei. Aber wenn man das dann einfach nicht hinbekommt, diese Zuordnung in der Box irgendwie hinzubekommen, dieses Verteidigen auch mal am Mann und auch dieses Durchlaufen, ja, dass einfach wirklich mal jemand sagt, ich laufe jetzt durch, ich ziehe das jetzt wirklich durch und versuche wirklich zu schließen, die Lücke. Das ist halt immer wieder, das sind kleine Konzentrationsschwächen und die habe ich bei den Engländern heute nicht gesehen. Sondern zumindest, sagen wir mal so, nach der Viertelstundenmarke habe ich es nicht mehr gesehen. Die haben wirklich versucht dann, okay, wir bleiben jetzt am Mann, wir versuchen das jetzt irgendwie, uns da reinzukämpfen und dann wurde es einfach besser mit der Zeit. Und das habe ich dann eben damit gemeint. Insgesamt muss man halt einfach sagen, dass die Engländer, ich hatte irgendwie das Gefühl, und das sage ich über ein Gareth Southgate-Team selten, dass die irgendwie cleverer waren und dass sie einfach irgendwie auch mehr Geduld hatten und zwar nicht so eine naive Geduld, sondern halt einfach so, okay, das wird schon passieren, wir wollen es irgendwie ein bisschen mehr und das habe ich, das Gefühl hat mich irgendwie nie verlassen.
Ja, es deutete sich ja auch durchaus in den Chancen an. Also wir hatten in der 32. Minute den guten Pass von Havertz auf Werner, der dann mit seinem Abschluss aber an Pickford hängen bleibt. Vorangegangen war ein ungenauer Abstoß der Engländer. Und das ist ein Muster, was sich durchs ganze Spiel zieht. Du kannst bei jeder Chance einer Mannschaft, kannst du einen Fehler beim Gegner ausmachen. Also dazu haben eben beide Mannschaften wollten das Spiel zu so einer Art von Spiel machen. Aber es gab ja nicht nur die vielen Freistöße rund um den Strafraum, die wahrscheinlich Joachim Löw ziemlich wahnsinnig gemacht haben, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass man darauf hingewiesen haben wird, bitte, bitte vermeidet Standardsituationen gegen England. Gut, nach Standardsituationen ist nichts passiert, aber zum Beispiel hatten wir in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit noch diese Riesenchance nach einem Fehlpass von Müller im Spielaufbau, der Sterling Wahnsinn. Ins Dribbling gehen lässt, Ginter grätscht ihn dann noch ab, der Ball kommt zu Kane und Hummels muss mit einer richtigen SOS-Grätsche, würde ich es nennen, das noch klären. Das war ja eine dieser Aktionen, die einem so dieses Gefühl gegeben hat, England ist hier eigentlich näher dran am 1:0.
Weil sie dann auch immer gefährlich waren, wenn sie dann mal in diese Situationen gekommen sind. Ne? Also wie schnell das dann tatsächlich ging. Also man muss ja sagen, diese Klärungsaktion von Hummels. Erstmal der Ball kam ja ganz, ganz komisch dann zu Kane. Ich glaube, Ginter hat sogar Müller angeschossen und von Müllers Bein ist der Ball dann vor die Füße von Kane gesprungen. Der erste Kontakt von ihm war auch, also fand ich, wirklich klasse. Und wie Hummels dann aber die Ruhe behält in dieser Situation und den da wegschaufelt, das ist wirklich super. Aber weil du gerade sagst, mit den gefährlichen Aktionen, wann war das? Mitte? War das auch Mitte der ersten Hälfte? Dieser Abschluss von Raheem Sterling, den Neuer noch pariert hat, das war ja auch so ein Ding. Ne? Dann bekommt er den Ball da, was waren das, 20, 25 Meter, hat dann den Raum, ein bisschen Platz, merkt das und dann wird es sofort gefährlich, ne? Wenn er dann mal einen Abschluss kommt. Und ja, das hast du schon gemerkt, dass die Deutschen da bemüht waren, solche Situationen gar nicht erst entstehen zu lassen.
Ja, dann gab es in der zweiten Halbzeit noch eine Chance für Kai Havertz. Das war zusammen mit der Müller-Chance dann die größte Chance wahrscheinlich. In der 48. Minute kommt eine Flanke zu ihm. Er zieht mit links ab und Pickford pariert richtig stark zur Ecke. Und das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, Jogi, mal über Pickford zu sprechen. Der hat mit seiner makellosen Leistung, würde ich sagen, ja Anteil an diesem Sieg.
Ja, genau. Also der stand richtig in der Kritik vor dem Turnier und alle dachten eigentlich schon oder forderten eigentlich, dass er abgelöst werden soll. Und der hat dann eine Verletzung gehabt gegen Burnley, glaube ich. Das Spiel habe ich sogar wirklich kommentiert. Als er gegen den Pfosten gekracht ist bei einer Abwehraktion, musste dann irgendwie 2 Wochen raus. Und danach kam der so selbstsicher wieder. Das war wirklich ein ganz anderer Mensch. Also der ist mit einer breiten Brust da. Er spricht mehr, er ist lauter, er dirigiert mehr. Und irgendwie wirkt er nicht mehr so unsicher. Man hat immer das Gefühl gehabt, dass jedes Mal, wenn die Kamera auf ihn war, dass er das gespürt hat. So hat es irgendwie ausgesehen. Und das ist überhaupt nicht mehr der Fall, sondern das ist eigentlich ein guter Torhüter, der kann eigentlich alles, nur der hat, glaube ich, zu viel nachgedacht und hat diese Verletzungspause genutzt, um einfach frei zu werden im Kopf und ist ein guter Keeper, das muss man einfach sagen. Also der ist in diesen Situationen dann auch wirklich stark und ja, deswegen, das war insgesamt eine klasse Aktion natürlich von Havertz, den so zu nehmen, ist wirklich Weltklasse, den so darauf zu bekommen, den zu parieren, ist mindestens genauso Weltklasse. Es ist einfach sowas ist einfach wunderschön anzusehen, weil ich glaube, das hält keinen von beiden Lagern dann irgendwie im Sitz. Und ja, insgesamt natürlich muss ich sagen, dass Pickford diesen Turnaround so geschafft hat, hätte ich nicht gedacht. Aber sie haben halt auch jetzt nicht wirklich Nationaltor oder nicht wirklich so gute Torhüter, die dann ihm gefährlich werden konnten. Die haben, glaube ich, in der Top 10 eben nur der Liga nur einen englischen Keeper vertreten, der Stammkeeper ist. Und das ist natürlich dann, ja klar, irgendwie war es dann schon klar, dass Southgate bei ihm bleiben würde.
Jogi, da mal kurz die Nachfrage, weil du ein bisschen näher dran bist. Vielleicht weißt du es ja zufällig. Du sagst, er ist da aus dieser Phase wiedergekommen und hat er zu viel nachgedacht. Hast du mal irgendwas mitbekommen oder darüber gelesen, wie er da gearbeitet hat, ob er da auch auf mentaler Ebene noch was gemacht hat? Vielleicht weißt du es zufällig.
Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass, soweit ich das mitbekommen habe, ist es so, dass Carlo Ancelotti mit ihm da viel gearbeitet hat, viel gesprochen hat. Der hat ihn ein paar Mal zuvor schon rausgenommen, ist ja überhaupt ein sehr empathischer Typ. Es gibt da Bücher darüber, wo es wirklich heißt, es ist eigentlich so mental einer der besten überhaupt als Trainer. Und glaube ich, dass der mit ihm viel gesprochen hat, das habe ich gelesen. Und dort, glaube ich, ist viel gearbeitet worden. Er hat dann einfach den Ersatzkeeper mal reingestellt und gesagt, komm, das hat er schon mal eben gemacht, um ihn ein bisschen aus dem Schuss zu nehmen und dann wirklich mit ihm zu arbeiten, sich hinzusetzen und zu sagen, hey, Junge, ist alles nicht so wild, du bist ein guter Keeper, ich vertraue dir. Und das war dann der Punkt, glaube ich.
Also heute auch wieder weiße Weste behalten, wir haben es alle mitbekommen. Wir kommen jetzt in eine Phase des Spiels, in der man als Kommentator oder Kommentatorin von einer intensiven Partie spricht, in der aber ehrlicherweise wenig passiert ist. Also ich habe mir zwischen der 57. und der 75. gar nichts aufgeschrieben und normalerweise schreibe ich jede Kleinigkeit auf bei solchen Partien. Und in der 75. Minute, da passierte es dann aber das 1:0 durch Raheem Sterling, der sich die Chance auch noch selber vorbereitet. Er behauptet super im Ball im Mittelfeld, passt dann zu Kane, der den Ball prallen lässt. Über Grealish kommt er dann raus auf den linken Flügel. Flache Flanke auf Sterling, der durchgelaufen ist und wunderbar trifft zum 1:0. Es gab noch die Möglichkeit, Kane bei dessen Anspiel abseits zu stellen, aber Mats Hummels hatte sich fallen lassen. Steffi, ich fand das war ein ganz guter Winkelzug des Fußballgottes, dass Raheem Sterling dieses 1:0 machen durfte, denn ich fand auch unabhängig von diesem Tor, dass er einer der besten Engländer war. Würdest du da mitgehen?
Naja, ich habe es ja, glaube ich, eben gerade schon angedeutet. Ich fand schon, er war halt auch immer anspielbar. Ne? Also es war natürlich so ein Geduldsding auf beiden Seiten, aber du hast einfach gemerkt, und Jogi ist da näher dran am englischen Fußball, als ich das jetzt bin, aber ich habe immer gedacht, wow, der hat für mich auch die Ausstrahlung einfach auf dem Platz. Ja, wenn der am Ball ist, hast du immer das Gefühl gehabt, der kann auch mal was Verrücktes machen, kann auch mal wirklich eine gute Aktion einleiten. Du merkst, er kann diese Mannschaft auch mitziehen. Und ja, deswegen finde ich, ist es eine Belohnung gewesen heute auch natürlich dieses Tor. Ich glaube, es war ja auch das dritte Tor in diesem Turnier von genau. ihm und auch das dritte Tor für die Engländer, glaube ich, ne? Zu dem Zeitpunkt dann mehr Tore hatten sie nicht gemacht. Ich habe es jetzt gerade leider Gottes nicht im Kopf. Aber das sagt ja schon sehr viel darüber aus. Ja, wenn du dann das Ding für dich alleine erstmal hast, das ist schon wirklich klasse.
Ja, er musste auch, muss man auch sagen, weil Kane war irgendwie raus und Saka ist 19, von dem kann man jetzt auch nicht erwarten. Das heißt, du brauchst dann auch so einen wie ihn, der dann wirklich das auch nimmt. Der war bei City zuletzt eigentlich nicht wirklich gut in Form und auch nicht wirklich Stamm, immer mal wieder raus dann auch. Und man merkt auch wirklich, wie ihm das gut tut, dass Southgate da wirklich auf ihn baut. Das merkt man schon. Und dass dieses Tor dann auch noch irgendwas in ihm freigemacht hat. Deswegen war das schon irgendwie wichtig, dass er sich das Spiel auch so genommen hat. Ich habe mehrere Taktik-Pamphlets davor auch gelesen. Eins war zum Beispiel auch, dass die Engländer Angst hatten, dass wenn er außen mal aufnehmen muss, was nicht seine große Stärke ist, dass da Lücken entstehen könnten. Aber auch das hat er, finde ich, gut gemacht. Es geht sicherlich besser, des Öfteren auch mal über seine Seite was gekommen, aber für seine Verhältnisse war das wirklich sehr ordentlich und taktisch echt diszipliniert.
Mhm. Ich fand ja auch übrigens beim 1:0, weil wir das gerade angesprochen haben, gab es die eine Einstellung, die Hintertorkamera, wo du richtig schön sehen konntest, wie er direkt dann vor dem Tor, also vor dem letzten Kontakt, wo er den Ball dann ins Netz drückt, einfach nochmal die Bewegung vom Gegenspieler wegmacht. Ja, also ist relativ nah dran gewesen und dann genau im richtigen Moment sich löst. Also das ist schon, das macht dann auch Spaß zuzugucken.
Das war eine gute Aktion. Dann musste natürlich von Deutschland etwas kommen. Wir hatten Langball auf Kimmich, der wurde von Maguire gefoult. Dafür gab es einen Freistoß, den Thomas Müller in die Mauer geschossen hat. Und dann in der 81. Minute die große Chance, die Thomas Müller wahrscheinlich heute Nacht wachhalten wird. Havertz legt auf Müller nach einem abgefangenen Pass von Sterling wiederum, den Kroos abgefangen hat. Müller ist komplett alleine durch, läuft auf Pickford zu, visiert das kleine Netz an, also das linke Eck, aber schießt am Tor vorbei. Und das war so ein bisschen, da hatte man schon das Gefühl, naja, wenn solche Chancen nicht genutzt werden, dann wird es hier ganz schwer werden. Und dann gab es in der 86. Minute einen Ballverlust. Shaw spielt auf Grealish, der flankt auf Kane und der trifft per Kopf zum 2:0. Und dann war dieses Spiel im Grunde durch. Die Reaktion darauf von Joachim Löw war, Emre Can und Leroy Sané reinzubringen in der 87. Und was ich ehrlicherweise nicht so ganz verstanden habe, in der 91. Minute dann noch Jamal Musiala, also so als hätte er Zeit von der Uhr nehmen müssen. Aber wenn man ehrlich ist, macht das dieses Turnier nicht mehr fett. Und da war der Kuchen gegessen, der Drops gelutscht, wie auch immer ihr das formulieren wollt, das Spiel war durch. Und die Deutschen waren ausgeschieden. Bevor wir über die sprechen, würde ich gerne, Jogi, einen Blick auf England werfen und auch so ein bisschen dein Fazit zu diesem Spiel und dieser Leistung abholen. Am Ende steht England bei 5 Torschüssen. Er zieht daraus immerhin 2 Tore, also das muss man zugestehen. Es kamen auch mehr Schüsse aufs Tor als von den Deutschen. Die Deutschen hatten 9 Schüsse und 3 gingen aufs Tor. Von den 5 der Engländer waren es immerhin 4, die es aufs Tor gingen. Aber dennoch habe ich auch schon von vielen, auch UK-Journalisten bei Twitter gelesen, dass die gesagt haben, na im Grunde, ich breche es mal so runter auf dieses tolle Turnier, hat eine solche Mannschaft nicht verdient. Das wäre aber ehrlicherweise genauso gewesen, wenn Deutschland weitergekommen wäre. Wie kritisch würdest du das denn sehen?
Also darf ich noch einen Satz sagen, der Ball von Thomas Müller musste 1000% rein. Dieses Ding war der Knackpunkt. Das war der Knackpunkt. Also ich muss das noch gesagt haben, weil der muss rein. Das ist ein Knackpunkt, ein Weltklasse-Spieler macht diesen Ball rein. Das muss man ganz klar sagen, weil das war der Knackpunkt. Hm. Und ich glaube,
Jogi, ganz kurz an der Stelle, ich muss einmal euch beide fragen, bevor das jetzt nämlich durchläuft. Was habt ihr gemacht in dem Moment? Also ich habe den Fernseher hier angeschaut.
Ich habe mir eine Notiz gemacht. Ich internalisiere das. Aber ich dachte mir auch, also es war, aber er hatte zu viel Zeit. Also ich habe es mir schon ehrlicherweise während des Laufens gedacht, dachte mir so, oh Gott, die Chance will ich nicht selber haben. Das ist ja fürchterlich.
Und, ja, aber dann auch so die Reaktion, ja, auch bei Twitter und überall. Das ist also, ja, natürlich, ich bin auch nicht jemand, der irgendwie dann, ich mag Häme nicht, das mag ich überhaupt nicht. Aber Dinge anzusprechen ist mein Job. Und da hätte ich gesagt, das Ding muss rein. Und ein Spieler, der von sich das verlangt, was Thomas Müller von anderen verlangt und auch von sich verlangt, muss dieses Ding reinmachen. Diskussion vorbei. Und das ist genau der Punkt. Und dann neigen öfter mal so Leute in der Öffentlichkeit, das dann irgendwie nicht anzusprechen, weil der Müller ist ja eigentlich ganz beliebt.
Ja.
Ich will jetzt nicht irgendwie angreifen, ich will ihn nicht hämmen, aber der Ball muss rein, gar keine Diskussion. Das weiß er auch und deswegen hat er sich auch so geärgert.
Genau, also das ist absolut richtig. Ich glaube aber ehrlicherweise, dass das auch deshalb bei einer Person wie Müller, und ich glaube, wenn Goretzka zum Beispiel die Chance vergeben hätte, wäre es ähnlich gewesen. Bei Kroos wäre ich schon mal gespannt gewesen auf die Reaktionen.
Werner.
Oh Gott, Werner. Ja, Werner wäre ganz, ganz schlimm gewesen, die Reaktion. Aber ich glaube, es hängt in der Bewertung auch immer ein bisschen damit zusammen, welche Grundhaltung man zu dem Spieler hat und was man ihm quasi an Einsatz abnimmt. Und bei Müller und bei Goretzka, ich finde auch bei Havertz, auch wenn der wahrscheinlich auch anders kritisiert worden wäre, da hast du das gesamte Spiel über gesehen, die haben alles reingeworfen, was sie hatten. Das ist auch das, was man ja gemeinhin sehen möchte. Ich finde ehrlicherweise, dass auch Toni Kroos sehr, sehr gute Aktionen hatte. Ich vermute aber, er wäre auch ein bisschen anders kritisiert worden, wenn er diesen Ball vorbeigesetzt hätte. Und ich glaube, das kommt damit rein. Müller macht diese Chance nicht.
Ich will ihn nicht in die Ecke stellen. Ihn in die Ecke stellen oder sowas und auf ihn zeigen, sondern ich will einfach nur sagen, mein Job ist es einfach, Sachen zu sagen. Ja,
ja, das stimmt.
Der muss rein. Also gar keine Diskussion. Und das weiß der ja auch am allerbesten. Also deswegen war er auch am Schluss dann so leicht berührt.
Mhm. Das glaube ich allerdings auch. Also das ist die Thomas-Müller-Chance, das ist schon richtig, dass wir das an der Stelle nochmal eingeordnet haben. Aber wie würdest du jetzt eben auf die englische Mannschaft blicken, die eben also, die besagte Bilanz hatte aus 5 Schüssen?
Ja, auch da, glaube ich, ist es wieder Sicht des Betrachters dann immer. Ich glaube, dass wenn man jetzt sagt, man ist, ich sage jetzt mal, Erfolgsfan oder man ist irgendwie da, um sich unterhalten zu lassen, ist dieses Turnier mit Sicherheit jetzt nicht in der oberen Kategorie einzuordnen. Aber im Endeffekt, wenn man dann mal sieht, wie weit sie kommen und was wirklich dann auf dem Scoreboard steht, kein Gegentor und du hast Deutschland rausgeworfen, du bist durch die Gruppe marschiert. Im Endeffekt, vielleicht muss ich dann auch sagen, vielleicht hat er recht. Ja, das kann dann sein, weil genau das ist genau der Punkt, den ich eben bei der deutschen Nationalmannschaft vermisst habe, zumindest in den letzten Jahren. Ja, heute war es, wie du ja dann gesagt hast, in der Defensive dann ein bisschen verändert oder angepasst. Trotzdem habe ich halt das Gefühl, dass bei der deutschen Nationalmannschaft was anbrennen kann. Und das habe ich bei der englischen Nationalmannschaft ehrlich gesagt nicht. Jetzt kann man sagen, die haben so viel offensives Talent, die haben so viel Spieler auch noch auf der Bank, auf der Tribüne, die so viel offensives Talent versprechen. Warum nimmt er die dann überhaupt mit, wenn er so defensiv spielen lässt? Aber im Endeffekt kommt er damit weiter. Und warum sollte er dann etwas umstellen? Dass er dann wirklich sagt, okay, wir sehen, wenn wir mitspielen, wenn wir offensiv spielen, wenn wir was machen, dann könnte es ein Problem geben, siehe Portugal. Wenn wir versuchen, die zu ärgern und die nicht ins Spiel kommen zu lassen, dann haben wir vielleicht eine Möglichkeit zuzuschlagen. Und im Endeffekt war es dann eher die Blaupause des Ungarn-Spiels, eher eine Tendenz. Und dementsprechend, wenn er mit so pragmatisch weiter vorangeht, wenn die Defensive weiterhin so gut steht, dann, also ich sehe jetzt nicht so viele Mannschaften, die mich so überzeugt haben, dass sie den wirklich, dass hundertprozentig klar ist, die werden gegen England treffen. Und dann hast du schon mal eine sehr, sehr gute Ausgangslage. Das ist ja genau das, was ich bei Deutschland kritisiere. Wenn du immer in Rückstand gerätst, ja, dann hast du halt einfach logischerweise, da braucht man kein großer Mathematiker sein, nicht die größten Chancen, ein Spiel zu gewinnen, weil du musst eine richtige Anstrengung hinlegen. Und das ist eben der Punkt, den sehe ich bei den Engländern schon. Bei denen habe ich das Gefühl, ja, so viel brennt nicht an. Ich habe eher die Angst, dass sie dann vorne nichts machen, weil, wie gesagt, sie haben nur drei Spieler, die wirklich offensiv kreativ denken und die musst du auch erstmal ins Spiel bekommen, weil auch da musst du viel Räume überbrücken. Du hast auch immer nur eine Anspielstation und derjenige muss dann auch erst wieder die nächste Anspielstation finden. Das macht es immer so ein bisschen schwierig. Aber defensiv bin ich wirklich, also Respekt vor der englischen Nationalmannschaft.
Steffi, wie würdest du das bewerten?
Naja, also Jogi hat ja vieles, vieles Wichtiges und Gutes schon gesagt, wenn du es schaffst, bis zu dem Zeitpunkt durchzukommen, ohne ein Tor zu kassieren. Ich glaube, dann machst du auf jeden Fall am Ende des Tages etwas richtig. Und wenn du dir anschaust, wer jetzt noch so dabei ist, ne, wir haben ja gestern, also am Vortag, diesen Tag gehabt mit den beiden Spielen, wo die Franzosen rausgeflogen sind, dann dieses verrückte Spiel da Kroatien gegen Spanien, und guckst dir, wer da noch alles mit dabei ist. Also ich schätze jetzt die Chancen der Engländer auch gar nicht mal so schlecht ein, da tatsächlich relativ weit zu kommen. Wir haben vorher mal darüber gesprochen, das ist die Seite des Turnierbaums, ne, auf der Deutschland auch langmarschiert wäre, und alle haben mal gesagt, ach Mensch, das ist ja eigentlich ganz gut, was die da noch so haben und wo sie da durch müssen. Das ist jetzt halt die Seite, über die England lang darf. Ne? Und warum nicht? Also ich finde, wo sie jetzt durch sind, und das war ja wirklich die größte Hürde, wie lange haben sie gegen Deutschland nicht gewonnen? 55 Jahre bei einer WM und einer EM. Das ist ja auch nochmal so ein Wert, das ist ja völlig verrückt. Wenn du das genommen hast und den Angstgegner auch noch geschlagen hast, ja, was soll dir dann jetzt erstmal noch groß passieren?
Ja, also ich bin ehrlicherweise noch nicht so komplett überzeugt, aber das ist ja sowieso die Schwierigkeit bei so einem Turnier. Bewertet man es von den Ergebnissen her oder von der Spielweise her? Die Ergebnisse sind das, was zählen. Das ist die Floskel, aber so ist mancher schon Weltmeister geworden an der Stelle oder auch Europameister, kann man sowohl Portugal als auch Frankreich, die ja auch beide raus sind. Alle drei Mannschaften aus der Gruppe F sind draußen, haben sich wohl aufgerieben in dieser Hammergruppe. Also das muss ja auch jeder für sich selber entscheiden. Aber dann lasst mal den Blick ein letztes Mal während dieser Europameisterschaft auf Deutschland richten. Also man kann jetzt viele Statistiken auch zitieren aus diesem Spiel, die nicht gut waren. Also auch Deutschland hatte nicht viele Schüsse. In der ersten Halbzeit waren es drei, die man insgesamt hatte. Insgesamt habe ich vorhin schon gesagt, neun. Man hat die Fehler zu viel gemacht, die der Gegner nicht gemacht hat, sowohl defensiv als auch dann bei den ausgelassenen wenigen Chancen. Insgesamt hat Deutschland nur zwei Dribblings in diesem Spiel gewonnen. Ich glaube aber, Steffi, dass wir uns fast so ein bisschen von diesen Statistiken lösen müssen und so ein bisschen über die grundlegende Spielanlage der Deutschen bei dieser Europameisterschaft sprechen müssen. Denn das war ja auch schon gegen Ungarn knapp, das war gegen Frankreich so, dass es auch deutlicher hätte werden können aus Sicht der Deutschen. Gegen Portugal wiederum hat es sehr gut funktioniert, wenn auch leicht wackelig hinten raus. Aber jetzt wollen wir mal nicht zu streng sein. Welches Fazit würdest du da denn jetzt ziehen, Steffi?
Oh, das ist wirklich ganz, ganz schwer zu sagen. Wir haben uns ja von vornherein eigentlich schon darauf eingestellt, dass das jetzt vermutlich ja nicht das geilste, nicht das schönste Turnier der Deutschen wird. Und ja, wir haben halt anhand dieses Spiels gegen Ungarn und auch jetzt gegen England eigentlich gut gesehen, ne? Dass viele Dinge einfach nicht funktionieren, wenn es dann darum geht, auch ein bisschen mehr Dynamik reinzubringen, ein bisschen mehr Risiko reinzubringen. Ich glaube, das ist, was ich heute am meisten auch gelesen habe, war, warum denn einfach nicht mehr probieren? Warum immer so auf Nummer sicher gehen? Vielleicht heute hat sich Jogi was dabei gedacht, also Jogi Löw, nicht Jogi Hebel. Aber vielleicht musst du als Deutschland einfach anders auftreten. Am Ende des Tages musst du überlegen, wer willst du sein, wie willst du dich da auch präsentieren? Und das hat ja am Ende des Tages einfach nicht funktioniert. Großes Thema war ja auch immer die Restverteidigung. Das haben wir auch gesehen bei diesem Turnier, dass wir immer wieder darüber gesprochen haben, wie ist das denn? Also so, ich sag nur dieses Spiel gegen Portugal, dieses Tor für Portugal, was da fiel nach der Ecke der Deutschen, ne? Also das kannst du ja eigentlich auch keinem verkaufen, dass du sowas dann machst. Und du hast dann so viele, du musst lachen, ja, aber da sind halt einfach so viele Punkte, an denen jetzt gearbeitet werden kann. Und ich meine, das hat ja auch was Schönes. Es tut mir auch so ein bisschen leid, dass Joachim Löw jetzt aufhört und alle da draufschauen und sagen, naja, Achtelfinal aus bei der Europameisterschaft, vorher Vorrunden aus bei der WM. Ja, das und da bin ich auch der Meinung, vielleicht hätte man da schon vorher sagen sollen, okay, wir wechseln da tatsächlich, wir sagen dann, okay, es ist jetzt dann auch vorbei und dann plant man frühzeitig mit einem neuen Trainer. Die Entscheidung ist dann jetzt anders gefallen. Es tut mir jetzt auch wirklich ein bisschen leid, dass es am Ende des Tages so endet für ihn.
Ich musste nur lachen, das ist nichts gegen dich, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin vollkommen deiner Meinung und ich bin wirklich dankbar, dass du das gesagt hast.
Ach, du hast gelacht, du, ich habe überhaupt nicht erkannt, dass du gelacht hast. Ich dachte, es wäre Max gewesen.
Weil ich habe eine deutsche Fußball-Talk-Sendung gesehen, in der ein namhafter Fußball-Experte sagte, manche Dinge kann man nicht verteidigen und dieses Tor kann man nicht verteidigen. Doch, dieses Tor kann man verteidigen und es ist verdammt nochmal einfach, weil du nur eine klare Zuordnung brauchst und jemanden, der absichert, ganz einfach. Und dann auch am Mann bleiben. Und dann kannst du es verteidigen. Also ich bin vollkommen deiner Meinung und sehe das absolut genauso.
Ja, ich muss ehrlicherweise auch in dieses Horn eintönen. Also ich will nicht damit Dinge, die Joachim Löw geleistet hat, und deswegen habe ich mit seinem ersten Spiel angefangen, um nochmal zu verdeutlichen, wie lange Joachim Löw jetzt einfach schon Nationaltrainer ist. Es sind Menschen geboren worden und in die Pubertät gekommen während dieser Zeit und interessieren sich jetzt nicht für Fußball, was aber auch daran liegt, dass die Dinge, die er am Anfang dem deutschen Fußball gebracht hat, nämlich ein Offensivspiel, erst noch Konter auf Konter angelegt 2010 und dann immer mehr Richtung Ballbesitz, Spiel 2012 schon wesentlich besser und 2014 war dann so ein bisschen so ein Sonderfall. Die hat man jetzt am Schluss gar nicht mehr gesehen und ich glaube, dass Deutschland grundsätzlich ein Problem hat bei der Qualität der Verteidiger. Da werden einfach mir zu oft falsche Entscheidungen getroffen, die ich nicht verstehe, auch ehrlicherweise in diesem Spiel. Also Mats Hummels hat ein gutes Spiel gemacht. Er hatte auch tolle Klärungsaktionen, aber er kann Kane ins Abseits stellen. Er ist der Einzige, der sich fallen lässt aus der Kette. Alle anderen spielen auf Abseits. Und es gibt auch immer wieder diese Situation, wo deutsche Innenverteidiger plötzlich rausstoßen aus der Kette und hinter ihnen ist das Land offen. Es gab auch eine Situation, in der Robin Gosens das gemacht hat. Da hat Antonio Rüdiger ihm noch gesagt, man konnte es von den Lippen lesen, dass er ihm gesagt hat, du weißt doch, dass die das wollen, Mann. Denk doch nach, Mann. Und genau solche Aktionen habe ich jetzt aber so häufig gesehen. Und ich glaube, das ist nicht nur ein taktisches Problem, denn dann hätte es die Fünferkette gefixt. Es ist auch nicht nur ein Abstimmungsproblem, da wäre zwar noch Luft nach oben gewesen, aber ich glaube, ehrlicherweise ist das ein Qualitätsproblem im deutschen Fußball. Ich sehe die richtig, richtig guten deutschen Innenverteidiger, die sehe ich nicht, und ehrlicherweise auf den Außenverteidigerpositionen muss man da auch drüber sprechen, auch wenn man da mit Kimmich ein Backup hat, was da eine sehr, sehr gute Qualität hat. Und das ist so ehrlicherweise so ein bisschen das Gefühl, mit dem ich jetzt aus diesem Turnier rausgehe, dass ich das Gefühl habe, man hat ein deutliches Problem in einem Mannschaftsbereich, das ist die Abwehr. Das hat man nicht gelöst bekommen, obwohl man alles dafür getan hat, um es zu lösen. Und letztlich ja, indem man da einfach 5 Leute hinten reingestellt hat und indem sich Groß und Gündogan sehr tief haben fallen lassen im Spielaufbau, um Fehler zu vermeiden. Und dann habe ich die andere Seite des Feldes, wo man in der Offensive eine viel, viel höhere Qualität hat, auch Spieler hat, um die viele andere Mannschaften Deutschland beneiden würden. Und da hat mir aber halt einfach jede Systematik gefehlt. Also bis auf Portugal, wo man einen Spielzug hatte, der mehrfach gut funktioniert hat. Wahrscheinlich haben wir uns auch deswegen so begeistern lassen, weil das so untypisch war für die deutsche Mannschaft in den letzten 2, 3 Jahren, muss man ehrlicherweise sagen. Und da kann man dann über eine Aussortierung und dann wieder Rückkehr diskutieren, muss man aber ehrlicherweise gar nicht, denn auch mit Müller gab es halt quasi dann die Konstante, okay, da vorne ist jemand, der auf allen Positionen spielt und der im Gegenpressing derjenige ist, der auch mal Kommandos gibt zum Rausschieben, aber ansonsten an systematischen Wegen aufs Tor habe ich viel zu wenig gesehen in den letzten Jahren und deswegen finde ich auch dieses Ausscheiden jetzt. Man kann über einzelne Szenen diskutieren, aber letztlich ist es folgerichtig, dass Deutschland ausscheidet, ohne ein Tor erzielt zu haben, weil auch das fehlt nicht. Und ich glaube, das ist viel eher das, was man Joachim Löw vorwerfen kann, weil ich finde, die Qualität im Kader da besonders hoch ist.
Ja, also würde ich auch komplett mitgehen, nur vielleicht sogar mit einer kleinen Einschränkung, ehrlich gesagt sogar, weil die Engländer, wenn man die sich ansieht, Luke Shaw war in der Kritik, fragt mal José Mourinho, was der von dem hält. Kieran Trippier wäre eigentlich nicht mehr tragbar für die Nationalmannschaft, hat es mal geheißen. Maguire, der wird in England gescholten und da gibt es Memes drüber, mehr als über Timo Werner. Das heißt was. und so weiter und so fort. Das heißt, die Qualität der Einzelspieler in der Defensive bei England zum Beispiel ist jetzt nicht unbedingt so sonderlich viel größer als die der Deutschen und trotzdem haben die kein Gegentor. Das heißt, es ist auch immer eine Einstellungsfrage, eine Systemfrage und wie nehme ich das an? Und ich habe das Gefühl bei Deutschland manchmal, selbst wenn die mit nominell 5 Verteidigern spielen, ja, theoretisch, dass ich trotzdem irgendwie noch nicht die vollkommene Überzeugung der Mannschaft habe, zu sagen, wir nehmen das auch so an, sondern ich habe immer noch das Gefühl, die glauben, ja, ja, das passt ja, wir werden trotzdem Ballbesitz haben, wir werden trotzdem überlagern, wir werden trotzdem überladen und dann wird das schon irgendwie klappen, weil wir spielen eigentlich ganz gerne. Und wenn du schon sagst, wir wollen defensiv stehen, wir wollen gut verteidigen, dann musst du das irgendwie, finde ich, mehr annehmen. Ich habe dieses Gefühl nicht gehabt, dass die mit dem allerletzten Biss, wie zum Beispiel 2014, verteidigt haben oder insgesamt dieses Spiel ernst genommen haben. Und das hat mir auch 2018 schon gefehlt, dass man irgendwie ist es Schlendrian ist immer so ein dummer Begriff, aber diese letzte Geilheit ist irgendwie, sehe ich nicht mehr. Es ist irgendwie so das Gefühl, dass diese, also ich sehe da wenige Leute, die wirklich die Ärmel hochkrempeln. So jetzt nicht irgendwie auf einen zeigen, sondern in der Grundstimmung ist es mir immer so ein bisschen zu lasch. Ich weiß nicht warum. Vielleicht bin ich da auch ganz alleine, aber also ich fühle mich nicht mehr so abgegrätscht, wie es 2014 der Fall war.
Aber nehmt doch mal das Beispiel, weil auch du hast es richtig gesagt, Jogi, ohne jetzt auf Einzelne draufhauen zu wollen, das soll überhaupt nicht der Fall sein. Aber ich finde so die Personalie Sané oder auch Gnabry heute nach seiner Einwechslung sind ja eigentlich ganz gute Beispiele dafür. Ne? Wenn du siehst, was das für begnadete Fußballer eigentlich sind und wie sehr die dann doch teilweise in der Luft hingen. Also Gnabry heute nach seiner Einwechslung habe ich gedacht, was ist das denn eigentlich? Ja, also so fing das ja auch an beim 2:0 dann. Das war ja der Pass von Hummels, glaube ich, auf ihn raus. Gut, der war dann auch so ein bisschen so gespielt, war schwierig, aber Gnabry ist es halt, der da nicht aufpasst, ja, und der sich den Ball abluchsen lässt. Und der hatte auch eine Körpersprache, die eigentlich gesagt hat, ich will jetzt auch gar nicht mehr. Ja, ich wurde jetzt hier eingewechselt, aber es ist eigentlich vorbei. Und das sind ja auch so Sachen, wenn du überlegst, was die eigentlich können. Auch Sané muss ja so viel an Kritik einstecken jetzt bei dieser EM. Und wir wissen alle natürlich nicht, was da im Hintergrund läuft. Wir wissen nicht, wie ist das Gefüge, ja, was sind da für Kleinigkeiten, die dann noch dazu führen, dass dies so, das so ist. Wir werden es vielleicht dann wissen, wenn jetzt die neue alte Ära anfängt mit Hansi Flick, ja, in der Nationalmannschaft. Und dann werden wir mal gucken, ob das dann anders läuft mit einzelnen Charakteren. Aber das sind ja auch so Nuancen, die dann immer noch eine Rolle spielen. Ja, wie passt das Ganze dann zusammen? Was läuft hinter den Kulissen?
Ja, das stimmt. Ehrlicherweise glaube ich, was die Restverteidigung angeht, also zumindest bei Bayern München hat er das nicht gelöst bekommen. Da wünsche ich Hansi Flick viel Erfolg in der deutschen Nationalmannschaft. Aber es sind ehrlicherweise auch so grundlegende Dinge und da verstehe ich dann manchmal auch nicht. Also da kann man auch Joachim Löw in die Kritik nehmen, muss man letztlich auch. Dafür ist er Trainer und der Trainer hat dann eine wichtige Rolle. Aber ehrlicherweise verstehe ich da manchmal auch die Spieler nicht. Also ob es wirklich jetzt eine Ansage gab, zum Beispiel, dass obwohl man mit einer Fünferkette spielt, dass die Außenverteidiger nicht hinterlaufen, weiß ich nicht. Also es kann natürlich sein, dass das die Ansage war, aus Respekt vor Kontern, aber wie selten man das mal gesehen hat, wie selten man mal ein Überzahlspiel auf dem Flügel gesehen hat. Das einzige Spiel, was du ausklammern musst, ist Portugal. So selten. Und Portugal hat so schlecht verteidigt, dass ich das ehrlicherweise fast nicht gelten lassen möchte, auch wenn man mir da vielleicht dann Bosheit unterstellen kann. Aber du hast so ehrlicherweise das kleine Einmaleins des Angreifens, hinterlaufen, kreuzen, überladen, über die Seite dann verlagern. Das hat bis auf ein Spiel, hat das so selten geklappt. Und ehrlicherweise auch nicht nur bei dieser Europameisterschaft, sondern der Grund, warum man ja schon mit wenig Erwartung in dieses Turnier reingegangen ist, war ja, weil die deutsche Nationalmannschaft das im Grunde in fast keinem Spiel in den letzten 2, 3 Jahren gezeigt hat. Und das, finde ich, ist dann tatsächlich ein Befund, der nicht nur für Joachim Löw kein guter ist, sondern ich finde ehrlicherweise auch für die Offensivspieler, denn da sind auch viele Elemente mit dabei, die du nicht als Ansage von außen bekommen musst, sondern die du selbst auf dem Platz umsetzen kannst.
Total. Also ich hab auch in diesem einen Taktikbericht der Engländer, da stand drinnen, die Deutschen sind offensiv so gefährlich, weil die haben so viele Spieler dort vorne drinnen und es sind immer 5, 6 da um den Strafraum rum und die laufen so rein und so. Und ich dachte, und gerade gegen Portugal hat man das gesehen, das ist die Blaupause. Und ich dachte mir, nee, das ist die Ausnahme.
Ja, genau. Ja, ja, leider.
Es ist die Ausnahme. Das ist echt, es ist leider so, aber für mich war das so. Und deswegen, Mir ging es genauso. Ich habe jetzt hatte jetzt nicht das Gefühl, es ist eine Nationalmannschaft, die ich fand, es gab eine Entwicklung zu 2018. Ich finde, man hat schon gemerkt, es ist wie so bei einer Beziehung, ja, du hast dich getrennt und du denkst dir, okay, so, das war jetzt kein grandioses Ende, aber wir probieren es einfach nochmal und dann setzt du auch wirklich alles rein und es war auch, das Gefühl hatte ich schon. Also dass da jetzt nicht irgendwie, es war nicht so lasch, wie das 2018 der Fall war. Sondern man hat schon das Gefühl gehabt, die wollen es und die meinen es wirklich ernst und trotzdem hat es irgendwie nicht geklickt. Das ist so, die Flamme hat irgendwie dann nicht wirklich Feuer gefangen, wenn das Sinn macht.
ja, doch. Also das, ich finde, das kann man schon so sagen. Und es war aber auch ein konstanter Wandel innerhalb der letzten 2 Jahre. Also die Weltmeisterschaft war ganz, ganz fürchterlich und da gibt es auch kein Drumherumreden. Da hat es in allen Belangen des Spiels und auch anscheinend nach allem, was man bis heute weiß, auch des Verhaltens neben dem Platz einfach nicht gereicht und das war einfach nicht würdig und dementsprechend ist man völlig verdient auch ausgeschieden. Und wenn man sich anguckt, was danach passiert ist, dann hast du ja einen konstanten Wandel gehabt. Du hattest dann früh Umstellung auf Dreierkette. Da gab es dann diese Unentschieden-Serie gegen Spanien, Schweiz und Türkei und mit jedem Gegner wurden die Unentschieden quasi schlechter, weil gegen Spanien war es noch ein Erfolg, 1-1 zu spielen. Gegen die Türkei hat es sich dann nicht mehr so gut angefühlt. Dann wurde wieder umgestellt auf Viererkette. Dann hat man 4-3-3 gespielt gegen Spanien, auch aus anderen Gründen, aber auch deshalb richtig mit 0-6 auf die Mütze bekommen. Zack, kam wenig später nach der Niederlage gegen Nordmazedonien auch im 4-3-3 mit einer offensiven Ausrichtung, kam wieder der Umschwung. Okay, wieder zurück auf Fünferkette, aber ja immer noch nicht mit dem Personal, was wir bei dieser Europameisterschaft gesehen haben. Und vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen gemein, aber ich würde fast sagen, es ist ein gutes Zeichen, dass Profifußball nicht so funktioniert, dass du ohne das mal mit dem Personal einstudiert zu haben, auf der größten Bühne in Europa das einfach so machen kannst. Ich finde, das war von Anfang an ein verkorkstes Herangehen und letztlich hat jetzt die bessere Mannschaft auch tatsächlich gewonnen, finde ich, mit England. Da habe ich einen meiner berühmten Monologe gehalten, an die keiner anschließen möchte.
Nein, wir haben also Yogi und ich haben einfach genickt, genau. Ohne dabei ein Geräusch zu machen. Aber das
ich
mussten
darf
wir
keine Geräusche machen heute. Also.
Keine Geräusche mehr machen. Dann würde ich doch fast auch vorschlagen. Also ich muss mal gucken, liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß.
Darf ich eine Frage stellen?
Natürlich, logisch.
Ich würde euch beiden eine Frage stellen. Welches Gefühl bleibt bei euch zurück bezüglich Ära Löw?
Ich soll ich vorlegen, Steffi?
Ja, du kannst gerne. Ich habe ja schon, also ja, wobei, also Jogi, ich habe ja gerade schon so leicht anklingen lassen, ne? Also das ist wirklich. Ich finde es so schade, weißt du, dass jetzt dieses doch ja leicht negativ behaftete jetzt hängen bleibt. Denn ich meine, überleg mal, ne? 2014, ja, was war das für ein Turnier am Ende, ne? Also Weltmeister geworden unter Joachim Löw und dann gehst du am Ende und ich weiß, es ist ja wie mit allem, ne? Wenn du irgendwo warst, das jetzt hole ich ganz weit auf. Stellt euch vor, ihr wohnt in einer Stadt und ihr seid vielleicht Studenten und dann studiert ihr und nicht alles läuft immer toll. Also es gibt auch viele Dinge, die nicht so toll laufen, aber wenn ihr dann nach einer Zeit weggezogen seid, dann bleiben irgendwann nur noch die positiven Dinge hängen. Ja, das ist jetzt eine furchtbare Erklärung, aber ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und das ist, glaube ich, was ich hoffe, was dann am Ende bei ihm auch noch hängen bleiben wird, ohne dass man vergisst, auch die kritischen Sachen mal anzusprechen. Aber dass vielleicht dann eher derjenige ist, wo man am Ende sagt, ach Mensch, das war Joachim Löw und da sind wir Weltmeister geworden, ja, unter Joachim Löw sind auch hier und da im Turnier weit gekommen. Aber jetzt gerade ist es halt tatsächlich so, und es hat sich auch so angefühlt für mich, als dieses Spiel zu Ende war gegen England, so ein bisschen so, wie Kimmich auch reagiert hat, der ja auf dem Platz stand und wirklich, dem kamen dann die Tränen, war gemerkt so, okay, schlimm. Oder Jogi selber, der ja einfach so seine Jacke genommen hat in die Hand und dann erstmal in den Katakomben verschwunden ist. Es ist einfach so, es ist enttäuschend und es ist auch wirklich ein bisschen traurig. Das ist das Gefühl, was jetzt gerade so vorherrscht und ich glaube, das wird auch noch eine Zeit lang so andauern, wenn ich an seinen Namen denke.
Ich möchte da. Ich muss schon Luft holen.
Kannst du bitte auch eine Geschichte erzählen mit irgendwelchen Studenten aus irgendeiner Stadt? Bitte, Max, tu das doch ein.
Also ich möchte anfangen mit dem, was Joachim Löw auf die Frage von Jesse Welmer nach dem Spiel gesagt hat. Sie hat ihn gefragt, bereuen Sie was? Er hat zurückgefragt, was? Und dann hat sie gesagt, eine Entscheidung. Und dann hat er gesagt, Fehler macht ja jeder. Und da hat er recht. Und wir sollten nie vergessen, es ist Fußball, es ist völlig normal, dass auch mal andere Mannschaften gewinnen. Es wäre auch langweilig, wenn immer dieselben Mannschaften gewinnen würden. Also ich glaube, auch deshalb war bei vielen Leuten die Begeisterung so groß, dass Frankreich zum Beispiel ausgeschieden ist, weil es langweilig gewesen wäre, wenn die wieder so gut ein Turnier gespielt hätten. Also es gehört mit dazu. Und da hat er recht. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es das ist, was erstmal kurzfristig von seiner Zeit bei der Nationalmannschaft bleiben wird, dieses, naja, Fehler macht ja jeder. Klar sind wir enttäuscht. Was nicht falsch ist, aber was vielleicht nicht das Richtige zu sagen ist in dieser Situation. Ich finde, Joachim Löw war jetzt nie der ganz große Kommunikator und ich finde, das ist ihm in den letzten Jahren wirklich auf die Füße gefallen, weil du dann auch viele Dinge, die er gemacht hast, es war sehr einfach, das auch in einem schlechten Licht dastehen zu lassen und ehrlicherweise gab es sportlich auch eigentlich kaum Gegenargumente. Und ich glaube, das ist das, was jetzt kurzfristig erstmal bleiben wird. Der große Fehler, und da würde ich dann den Bogen dann komischerweise noch ein bisschen weiterspannen, aber ehrlicherweise fängt das für mich auch nicht nur bei Joachim Löw an, sondern was ich nie verstehen werde, und das wird mir auch, glaube ich, nie jemand erklären können, wie man vor der Kaderbekanntgabe der WM 2018 sagen kann, wir haben übrigens den Vertrag verlängert, bis 2022. Bitte, was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht? Ihr habt einfach den Vertrag verlängert und es sollte natürlich ein Zeichen sein. Es sollte bedeuten, wir stärken diesem Trainer den Rücken. Aber ich glaube, das Zeichen war eher, und so war ja dann ehrlicherweise die Kaderbekanntgabe auch, das Zeichen war eher, wir haben keine gute Leistungskultur im kompletten DFB. Denn so war dann auch die WM 2018, ohne da jetzt nochmal im Detail reinzugehen, aber die war auch geprägt davon, dass zum Beispiel Marc-André Ter Stegen hätte Paraden ohne Ende machen können. Joachim Löw hat gesagt, nee, Manuel Neuer, wenn er fit wird, ist er meine Nummer eins. Was für ein Signal sendet das? Und ganz viele Personalentscheidungen waren oft so, dass man sich gedacht hat, also ob das jetzt sportlich wirklich so zu 100% nachvollziehbar ist, weiß man nicht. Leroy Sané, dann ehrlicherweise dann die Ausbotung von Boateng, Hummels und Müller war dann das Pendel in die andere Richtung. Das war dann quasi das fast schon das Übertreiben, wahrscheinlich, weil man das auch als Problem identifiziert hat. Aber ich glaube, der DFB als Institution, als Verband, der ja erstmal in einem Teilbereich seiner Tätigkeit eben die Nationalmannschaft hat, der hat keine gute Leistungskultur. So wirkt das auf mich nach außen und da ist Joachim Löw, glaube ich, ein Beispiel für. Das ist das, was kurzfristig bleiben wird. Ich glaube, dass er auch später wahrscheinlich mal sehen wird, dass er vielleicht 2-3 Jahre zu lang Bundestrainer war, so sehr ich verstehen kann, dass man diesen Job mag, weil ich glaube, es ist ein ganz fürchterlicher Job und gleichzeitig ein wunderbarer Job. Wahrscheinlich überwiegt mal das eine, mal das andere. Aber das wird, glaube ich, kurzfristig bleiben. Ich hoffe allerdings, dass es so ist, dass in den nächsten Wochen dann, wenn man mal zurückblickt, dann auch erkannt werden wird, was Joachim Löw tatsächlich alles auch dem deutschen Fußball gebracht hat. Er war es, der es geschafft hat, Ballbesitzfußball zu etablieren. Er hat Dinge, die Pep Guardiola und Jürgen Klopp in der Liga umgesetzt haben, hat er in die Nationalmannschaft adaptiert. Und vielleicht könnte das auch so eine kleine Fußnote sein, dieses Austrudelns der Ära Löw, dass ehrlicherweise taktisch gesehen in der Liga auch nichts mehr passiert ist. Da haben die Bayern gut gespielt. Die Bayern stellen zwar einen großen Block in der Nationalmannschaft, aber nicht den einzigen Block. Und ansonsten gab es eigentlich auch da kaum noch Impulse, auf die er sich draufsetzen konnte. Und darin war er eigentlich immer ganz gut, so das Beste aus dem Weltfußball zu vereinen. Das ist der Punkt. Vielleicht wollte er das mit der Fünferkette. Vielleicht sollte er das Frankreich nachmachen. Das kann sein. Und das gehört aber, glaube ich, auch mit dazu zur Bewertung, dass auch ehrlicherweise, glaube ich, der deutsche Fußball auch generell in nicht dem ganz grandiosen Zustand ist, der einem durch die Erfolge des FC Bayern zum Beispiel manchmal suggeriert wird.
Ja, sehe ich absolut genauso. Ich glaube, wie du es gesagt hast, zusammengefasst, ich glaube, es fanden sich einfach ein paar Leute gegenseitig und sich auch selbst zu gut im DFB und auch in der Nationalmannschaft und auch auf dem Feld. Also ich habe da irgendwie so, wie ich vorher schon angesprochen habe, so eine leichte, ich weiß nicht, wie sagen, so Selbstherrlichkeit, ist zu hartes Wort, aber die letzten 5% haben mir einfach gefehlt. Aber da muss man auch sagen, es war jetzt nicht schlecht genug, um irgendwie Häme auszubreiten. Es war jetzt aber auch nicht gut genug, um zu sagen, ach, hätte er doch weitergemacht. Das ist, glaube ich, so das Problem, mit dem wir uns befinden, dass es so ein Dilemma ist zwischen, naja, wir sind raus, aber Portugal war ja ganz nett.
Ja, ja, und auch dieses Gefühl, halt, England war schlagbar an diesem Tag. Also England hat ein gutes Spiel gemacht, genau. Aber du hättest wirklich mit ein bisschen mehr Mut. Und
mit der Mannschaft auch noch.
Ja, genau. Und das ist das, was es halt auch so besonders schmerzhaft macht, glaube ich. Du siehst andere Mannschaften, die ihr Herz in die Hand nehmen, die ihr Heil in der Offensive suchen. Du siehst spektakulären Fußball. Genau. Wahrscheinlich wird keine dieser Mannschaften Europameister oder ziemlich wahrscheinlich. Aber so ein bisschen wünscht man sich das ja dann doch, auch gerade weil die Nationalmannschaft jetzt ja oder gerade nicht, also die wird ja nicht von Begeisterungswellen durchs Land getragen.
Ja, aber was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass A, Häme ausbleibt, dass Beleidigungen, ich habe, was ich bei Twitter schon gelesen habe, ohne Schmarrn, ich habe, glaube ich, noch nie so viele Leute gemutet wie heute, weil ja, man kann ja enttäuscht sein und alles okay und das ist ja auch, und Kritik, was wir ja gerade machen, wir sagen ja auch, es war nicht alles gut, aber deswegen muss ich das wenigstens in einem Jargon zusammenfassen, das einigermaßen eine gute Schule besucht hat, das ist mal Punkt 1 und dann natürlich auch, ich hoffe wirklich, dass das irgendwann mal kommt, dass der Deutsche das auch lernt, dass man es gibt in England diesen Begriff Respect the Greats, also dass man wirklich diese großen Leute, die wirklich was geleistet haben, dass man die irgendwo im Herzen behält. Ja, enttäuscht sein jetzt, okay, und nächste Woche dann sagen, trotzdem war Joachim Löw einer der größten Bundestrainer vielleicht ever und ihm diesen Platz auch gibt, weil mit Häme und so weiter kann ich halt überhaupt nichts anfangen. Er hat etwas Großartiges geleistet, am Schluss war es nicht mehr so toll, okay, das kann sein, so war meine schulische Laufbahn auch im Endeffekt.
Und, ja. Und jetzt bist du der Fußballkommentator, also alles genau. Richtig gemacht.
Du hast es gesagt, ich hätte es jetzt nicht gesagt. Ja. Also das heißt, trotzdem muss man ihn einfach, glaube ich, in einem ganz guten Licht zurückbehalten, weil es war einfach trotzdem eine grandiose Amtszeit. Das muss man einfach sagen, wir sind Weltmeister geworden, wir waren zu einem gewissen Zeitpunkt die Benchmark im Weltfußball. Wie, wer, wann, wo, von wem wir abgeschaut haben, von wem wir abgeschrieben haben, das ist eine andere Diskussion. Haben wir das überhaupt getan? Das ist auch eine andere Diskussion. Aber wir hatten mal eine Note 1 auf dem Papier stehen. Und dann muss man auch sagen, Respekt, rahmst dir ein, hängst dir irgendwo hin. Und das wird dann auch so bleiben. Also ich werde mit Sicherheit dann diesen Rahmen nicht zerschlagen.
Aber du weißt doch, Jogi, es ist doch so, man sagt ja nicht umsonst, wir haben wie viele Bundestrainer, 82 Millionen, so abgedroschen, dieser Spruch, aber der passt einfach immer wieder.
Ja, aber wir sind die Deutschen sind schon sehr hämisch und so sehr.
Ja,
so hahaha.
Total.
Ich wusste es ja. Und ich glaube, Southgate, wir hätten mit Sicherheit auch was mitbekommen, der hat noch nicht so viel geleistet. Ja, aber glaubt ihr wirklich, dass diese großen Trainer, die Weltmeister geworden sind, dass die in ihren Ländern irgendwo beschimpft werden oder sowas? So ein Luis Felipe Scolari, der kann in Brasilien machen, was er will. Das wird immer ein großer Mann sein. Wir zum Beispiel, Lothar Matthäus, war Weltfußballer und wir haben den jahrelang bespuckt und ausgelacht überall. Und das ist einfach eine Sache, die gibt es in anderen Ländern so nicht. Was glaubt ihr denn, was mit Luka Modric, ich bin gerade in Kroatien, was glaubt ihr, was mit Luka Modric sein wird, wenn der mal aufhört irgendwann mal? Und wenn er vielleicht auch beim letzten Mal, die sind auch ausgeschieden. Und trotzdem, der würde überall auf der Straße geküsst werden von allen. Ich würde es nicht übertreiben, ja, aber so ein bisschen einfach zu den richtig einzuordnen und nicht einfach nur zu sagen, der letzte Eindruck ist der erste Eindruck, der mir wieder in den Sinn kommt. Das ist etwas, was ich dann einfach, glaube ich, wovon wir uns eine Scheibe abschneiden könnten von anderen Ländern.
Aber da muss man ja vielleicht auch nochmal hinterher schieben, das weißt du ja auch genauso gut wie ich, vielleicht, wenn du dich umhörst mal in deinem Freundeskreis, Kollegenkreis und so, dann wirst du diese Antworten auch bekommen. Es sind jetzt nicht immer die Blasen in den sozialen Medien, du weißt ja, wie das funktioniert. Das ist ja dann ganz oft so dieser Eindruck, gerade wenn wir in den Fußballblasen unterwegs sind, dann ist das ja ganz oft
absolut.
So. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr viele Leute draußen gibt und ich hoffe es auch, die am Ende des Tages sagen werden, Mensch, der Mann hat was geleistet, ja, und da bleibt auch was Gutes hängen und dann gibt es vielleicht irgendwann nochmal ein Buch darüber, über die einzelnen Phasen seiner Karriere als Bundestrainer, ja, wo wir dann nochmal nachlesen können.
Oder kann Podcast.
Max ja bestimmt als Co- oder einen Podcast als Co-Autor betätigen oder so.
Ja,
ne?
Ja,
aber das wäre nur fair, nur jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, ja, wo wir jetzt in dieser K.O.-Phase sind, Europameisterschaft und nochmal, wir kommen jetzt gerade. Von dem Tag, ja, gestern sind wir alle hier zusammengebrochen, weil das alles so geil war, was da passierte. Frankreich gegen Schweiz, ja, das war doch so, seid doch mal ehrlich. Man wusste ja überhaupt nicht mehr, wo man hingucken sollte und saß hier und war da die ganze Zeit so wow, wow, wow und in alle Richtungen. Und ich glaube, das ist dann halt enttäuschend, ne? Wenn man dann so ein Spiel hat wie heute, was dann auch mit der ganz anderen Herangehensweise geführt wird am Ende des Tages und es ist dann halt einfach null Spektakel und ich glaube, das spielt jetzt gerade auch nochmal eine Rolle, plus diese Enttäuschung, dass man sich von vornherein darauf eingestellt hat, es wird wahrscheinlich nicht das Turnier der Deutschen werden.
Genau, ich glaube, das spielt eine wichtige Rolle. Also wir nehmen jetzt ja auf, während noch das Schweden-Ukraine-Spiel läuft, also auch direkt nach dem Spiel mal gucken. Vielleicht gibt es irgendwann im Rasenfunk auch nochmal eine größere Rückschau auf die Zeit von Joachim Löw. Das muss ich aber, also ehrlicherweise, da will ich jetzt gerade nichts versprechen, weiß ich jetzt auch gerade gar nicht, ob es braucht. Guck mal so, was andere Medien so machen und dann schauen wir mal.
12 Leben.
Ja, nee, um Gottes Willen, nee, das setze ich auch. Das ist die einzig gute Nachricht. Wieder mehr Zeit für 11 Leben, da sitze ich ja auch die ganze Zeit dran. Also das wird man sehen. Auf jeden Fall kann man am Schluss vielleicht sagen, das merkt mir jetzt auch unsere Diskussion so an, auch diesem Häme-Aspekt, wo ich finde, viel Interessantes mit dabei war, was du gesagt hast, Jogi, und sicherlich auch viel Richtiges. Am Ende war es jetzt auf jeden Fall auch Zeit, nicht in dem Sinne, dass ich sage, Joachim Löw, du musst jetzt gehen, sondern die Art und Weise, wie sich auch deutsche Fußballfans gegenseitig zerfleischen in eben ihrer Häme oder ihrem in Schutz nehmen. Also nach Joy Division, Löw, Tears Apart, das war jetzt auch wirklich ein bisschen viel und das braucht es jetzt vielleicht auch nicht. Wir haben so viele Ecken in unserem Leben, wo es schon so läuft. Jetzt vielleicht nicht auch im Fußball und in 3 Jahren haben wir ja eventuell eine Männer-Europameisterschaft hier im eigenen Land, wenn alles nach Plan verläuft. Das ist eigentlich auch ein ganz guter Zeitkorridor für einen neuen Trainer, um da etwas aufzubauen. Und wer weiß, wie man dann zurückblickt. Und es gehört zum Sport aber mit dazu. Man kann nie immer dominieren und Enttäuschung gehört genauso mit dazu wie die Freude. Das habe ich schon bei der WM 2018 gesagt, da habe ich ganz viel Haue dafür bekommen. Ich sage es jetzt aber nochmal, so ist es, Leute, und erfreut euch an den Mannschaften, die noch mit drin sind. Erstmal geht es ja darum, schönen Fußball zu gucken. Klar, wenn die eigene Mannschaft gewinnt, freut man sich wahrscheinlich noch ein Stückchen mehr oder ganz sicher sogar ein Stückchen mehr. Aber vielleicht gelingt es euch ja auch, euch an anderen Mannschaften zu erfreuen. Pastor Max hat er noch mal kurz in, hat er jetzt noch mal
Amen.
Ja, man merkt dann doch, wo ich herkomme. Meine Eltern sind ja beide Pfarrer. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir diese Sendung zu und widmen uns einfach weiter der Europameisterschaft. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich. Das ist keine dankbare Aufgabe, direkt nach Abpfiff eines Spiels so einen großen Bogen spannen zu müssen. Ganz, ganz herzlichen Dank an Jogi Hebel @Jogi Hebel auf Twitter.
Joachim
Hebel heißt ja da. Warum habe ich dich eigentlich die ganze Zeit Jogi genannt? Weiß ich ja gar nicht, ob das okay ist. Ich hoffe, es war okay.
Also, ich musste das einfach mal ändern, weil mein Sender quasi gesagt hat, es gibt bei uns keine Spitznamen und da musste ich es ändern. Das war einfach nur Vorgabe.
Heieie. Weil du jetzt seriös bist, ne?
Das ist Deutschland. Das ist wirklich Deutschland in der Nutshell. Bei uns gibt es keine Spitznamen.
War aber von einem Franzosen. Ja, der Chef war Franzose, der das wollte. Also insofern, ja, das muss ich kassieren.
Okay, also gut. Joachim Hebel, es war mir eine Freude und Ehre, dass du dein Rasenfunkdebüt gegeben hast. Ich hoffe, es war nicht der letzte Auftritt hier. Danke dir, dass du aus deinem Urlaub heraus hier mit uns aufgenommen hast. Ganz herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne. Es war mir wirklich eine große Ehre und das meine ich wirklich ernst, weil ich großer Fan von euch beiden bin.
Ach Gott, oh Gott. Dann muss ich jetzt sofort dann auch Steffi Bartschik danken, @Stefanie Bartschik auch auf Twitter. Ganz herzlichen Dank dir. Ich muss kurz einordnen sagen, wir hatten leichtere Aussetzer in deiner Tonspur, für die du nichts kannst. Wenn ihr die nicht gehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann hat die lokale Aufnahme funktioniert und ich konnte es fixen. Wenn ihr sie gehört habt, dann möchte ich mich ganz herzlich dafür entschuldigen. Steffi kann nichts dafür. Das ist einfach so manchmal mit dem Internet in Deutschland. Wenn euch was am Internet liegt, dann wählt entsprechend bei der Bundestagswahl. Eine andere Lösung sehe ich nicht. Steffi, ganz herzlichen Dank, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
Also ich selber habe natürlich meine Aussetzer hier nicht gehört. Das kann also gar nicht sein. Nein, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden und gerne nochmal irgendwann wieder. Und liebe Grüße nach Kroatien, lieber Joachim, damit du genießt deinen Urlaub.
Da muss ich mich jetzt echt.
Vielleicht werde ich heute noch einen Aussetzer haben, das kann sein.
Sehr schön. Ich muss mich da jetzt dran gewöhnen. Bei Joachim denke ich immer gleich an Gauk. Und das könnte falscher ja nicht sein bei dir, Poolboy. Aber damit will ich jetzt dann auch gar nicht weiter teasen, was wir so in unserem internen Chat alles erfahren haben vor dieser Aufzeichnung. Ganz herzlichen Dank euch beiden und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ganz herzlichen Dank. Nochmal der Hinweis: Der Rasenfunk ist allein durch euch finanziert. rasenfunk.de/supportersclub. Da könnt ihr uns unterstützen und die Berichterstattung wird natürlich weitergehen. Es gibt Kurzpässe, also sucht den Rasenfunk Kurzpass. Da sprechen wir über alle Spiele dieser Europameisterschaft. Auch ohne die deutsche Mannschaft geht's morgen dann gleich weiter. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis bald im Rasenfunk. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.